RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. US-Präsident Trump sieht keine Chance auf eine baldige Waffenruhe in der Ukraine. Nach einem Telefonat mit Russlands Präsident Putin schrieb Trump, es sei ein gutes Gespräch gewesen, das aber nicht zu einem sofortigen Frieden führen werde. Aus Washington Samuel Jakisch.
Putin habe in dem Telefonat angekündigt, er werde auf den jüngsten Angriff durch den ukrainischen Geheimdienst auf Militärflugzeuge und Flugplätze in Russland reagieren. Die USA hatten zuletzt direkte Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine und Russland vermittelt. Donald Trumps Vorschlag einer sofortigen Waffenruhe blieb jedoch erfolglos. In seinem 75-minütigen Telefonat mit dem russischen Präsidenten habe er auch über den Iran gesprochen, teilte Trump außerdem mit. Russland ist ein militärischer und wirtschaftlicher Partner des Iran.
Der Deutsche Städtetag ruft die Bundesregierung angesichts anhaltender Herausforderungen bei der Versorgung von Geflüchteten zum zügigen Handeln auf. Der Hauptgeschäftsführer Helmut Dedi sagte gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Situation bei der Unterbringung von Geflüchteten bleibe angespannt. Zwar sei die Zahl neuer Asylbewerber rückläufig, aber man müsse sich ja auch um die Menschen kümmern, die bereits bei uns sind, so Dedi weiter. Der Städtetag fordert mehr finanzielle Unterstützung für die Kommunen. Die Ministerpräsidenten der Länder kommen heute zu einer Konferenz in Berlin zusammen. Bundeskanzler Merz ist wegen seiner USA-Reise entgegen der ursprünglichen Planung nicht dabei. Benjamin Großkopf.
Es geht ums Geld, und zwar um viel Geld, denn ein wichtiges Thema der Länderchefinnen und Chefs ist das Sondervermögen des Bundes. 100 Milliarden Euro daraus sollen den Ländern für Investitionen zur Verfügung stehen, die das wiederum weiterverteilen an Städte und Gemeinden. Unklar ist noch die genaue Verteilung, die heute hier in Berlin optimalerweise vereinbart werden soll. Beherrschendes Thema sind aber die Beschlüsse der Bundesregierung gestern. Steuerliche Entlastungen von Unternehmen, damit die mehr investieren. Die Länder beklagen, dass ihnen dadurch erstmal Geld fehlt. Die Summe wird auf insgesamt knapp 46 Milliarden Euro geschätzt.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat den Einzug ins Finale der Nations League verpasst. Im Halbfinale in München unterlag die DFB-Auswahl am Abend Portugal mit 1:2. Am Sonntag trifft Deutschland im Spiel um Platz 3 entweder auf Spanien oder auf Frankreich. In der Handball-Bundesliga hat der VfL Potsdam beim TASV Eisenach eine Niederlage kassiert. Die Brandenburger mussten sich in Eisenach mit 19:37 geschlagen geben. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter nachts, letzte Schauer oder Gewitter, örtlich mit Starkregen, Hagel oder Sturmböen, Tiefstwerte 16 bis 13 Grad. Am Tage ist es teils aufgelockert, teils wolkig, es gibt erneut Schauer oder Gewitter und das bei maximal 21 bis 24 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Mit der Entwarnung für die A8 Salzburg-München. Hier ist kein Falschfahrer mehr zwischen Bernau und dem Dreieck Inntal. Die A40 Dortmund Richtung Essen. Zwischen Bochum-Hamme und dem Dreieck Bochum-West ist wegen Bauarbeiten noch bis 5 Uhr gesperrt. Die A113 Richtung Dresden ist zwischen Spätstraße und Schönefeld-Nord wegen Wartungsarbeiten ebenfalls noch bis ca. 5 Uhr gesperrt. Und auf der A535 Wuppertal-Fellbert ist der Tunnel im großen Busch. Zwischen Wuppertal-Dornab und Wülfrath wegen Wartungsarbeiten in beiden Richtungen bis 5:30 noch gesperrt. Gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Nikolai Russ. Neuen Schwung soll sie kriegen, die deutsche Wirtschaft, und die Bundesregierung setzt dabei auf Steuererleichterungen. Das Kabinett hat einen entsprechenden Gesetzentwurf gestern verabschiedet und jetzt geht es in die parlamentarischen Beratungen und damit auch in den Bundesrat. Dort in der Länderkammer, da gibt es aber auch Sorgen, denn es drohen Ausfälle bei den Steuereinnahmen für Länder und Kommunen. Aus Berlin berichtet Lissi Kaufmann.
Die Rede ist in diesen Tagen viel von einem Signal für die Wirtschaft. Es kommt von Finanzminister Lars Klingbeil.
Das klare Signal ist, dass wir mit dem Wachstumsbooster jetzt die Wirtschaft ankurbeln.
Mit dem Wachstumsbooster, noch so ein Schlagwort dieser Tage. Dahinter verbergen sich geplante Steuererleichterungen für die Wirtschaft. Unternehmen, die ab dem 1. Juli neue Maschinen oder Technologien anschaffen, sollen die schneller abschreiben können. Das spart Steuern und soll dazu führen, dass Firmen wieder mehr Geld investieren. Auch Investitionen in neue E-Autos sollen Firmen künftig besser von der Steuer absetzen können. Mehr Unterstützung soll es auch für Investitionen in die Forschung geben. Und ab 2028 soll die Körperschaftssteuer sinken. Der Gesetzentwurf, den die Regierung heute auf den Weg gebracht hat, kommt von Finanzminister Lars Klingbeil. Seine CDU-Kollegin, Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, ist zufrieden.
Nach wenigen Monaten kommen wir von der Ankündigung in die Umsetzung. Das ist ein Aufbruchssignal an Unternehmen und an Investoren, zurückzukehren an den Standort Deutschland.
Signale, Zeichen, Botschaften. Hat die Wirtschaft darauf gewartet? Ja, meint der Chef des Bundesverbands der deutschen Industrie, BDI, Peter Leibinger, im Interview mit der ARD.
Im Grunde sendet die Regierung die Botschaft, wir haben verstanden. Und das ist jetzt auch das Entscheidende. Die Wirkung, die schnelle Wirkung kommt über den Stimmungsumschwung. Und der ist über solche Botschaften zu erreichen.
Allerdings profitieren längst nicht alle davon, sagt Christoph Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer des Verbands Der Mittelstand.
Denn Unternehmen, denen jetzt schon das Wasser bis zum Hals steht, haben nichts von steuerlichen Erleichterungen für Investitionen. Sie können nicht investieren, weil ihnen das Geld fehlt. Sie brauchen andere Entlastungen, schnell und sofort. Beispielsweise ganz schnell und einfach zu machen, die Abschaffung des Solidaritätszuschlages, eine lange Forderung des deutschen Mittelstandes.
Kritik kommt auch von Ländern und Kommunen. Auch bei ihnen sollen nämlich Steuereinnahmen wegbrechen. Alleine bei den Kommunen wären es in den nächsten 4 Jahren mehr als 10 Milliarden Euro. Thüringens Ministerpräsident Mario Vogt von der CDU kritisiert, wer bestellt, bezahlt. Auch die Grünen verweisen auf die klammen Kassen der Kommunen. Sebastian Schäfer, der haushaltspolitische Sprecher der Grünen, sagt,
die kommunale Finanzlage im Moment ist wirklich schlecht und droht auch weiter abzurutschen. Insofern müssen alle Steuergesetze so umgesetzt werden, dass die kommunale Finanzlage nicht weiter verschlechtert wird.
Droht das Gesetz am Widerstand von Ländern und Kommunen zu scheitern? Finanzminister Lars Klingbeil gibt sich gelassen.
Uns alle eint auch das Interesse, dass wir sehr schnell jetzt wirtschaftliches Wachstum haben wollen. Das ist für die Kommunen übrigens einer der wesentlichen Punkte, dass die Gewerbesteuereinnahmen steigen. Und das ist eine ganz wesentliche Finanzierungsquelle.
Auf die Länder ist Klingbeil angewiesen. Das Gesetz braucht die Zustimmung vom Bundesrat. Wenn es nach Klingbeil geht, am besten noch vor der Sommerpause. Er versucht es mit Demut und Optimismus.
Ich habe gelernt als Minister, dass man nicht in die Hoheitsrechte des Parlaments zu stark eingreifen sollte. Deswegen, ich werde das konstruktiv begleiten, auch in den Gesprächen mit den Ländern. Und ich bin guter Dinge, dass wir das vor dem Sommer noch verabschieden können.
Sagt der neue Bundesfinanzminister Lars Klingbeil von der SPD im Beitrag von Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Die Meinung.
Tja, wie sind diese Maßnahmen der neuen Bundesregierung zu bewerten? Mein Kollege Hans-Joachim Viehweger aus dem Hauptstadtstudio wählt in seinem Kommentar einen Mittelweg zwischen Kritik und Lob.
Journalisten neigen bekanntlich mehr zu Kritik als zu Lob. Was insofern wichtig ist, als Medien auch ein kritisches Gegenüber zur Politik sein sollen. Und weil auch Gutes mithilfe von Kritik meist noch besser werden kann. Dies vorausgeschickt ist die Frage, ob das ausreicht, was nun mit dem Investitionsbooster auf den Weg gebracht wurde, eindeutig zu beantworten. Nein, es reicht nicht. Die deutsche Wirtschaft ist in einer tiefen Krise, was mit hohen Steuern und Abgaben zusammenhängt, den hohen Energiekosten und vor allem der überbordenden Bürokratie. Von geopolitischen Herausforderungen, Stichwort Verteidigung, Stichwort Zölle, ganz zu schweigen. Und trotzdem soll diesmal das Lob im Vordergrund stehen. Denn die steuerlichen Entlastungen von Schwarz-Rot sind richtig und können einen Beitrag zur dringend erforderlichen Wende in der Wirtschaft leisten. Erstens, weil die Wirtschaftskrise nicht mehr ignoriert wird. Der Vertrauensverlust in der deutschen Wirtschaft hatte auch damit zu tun, dass die Klagen der Unternehmen von führenden Vertretern der Ampelkoalition ignoriert oder sogar abgetan wurden. Der Satz von Olaf Scholz, die Klage sei der Gruß des Kaufmanns, hat tiefe Spuren hinterlassen. Zweitens, es ist richtig, dass jetzt zunächst einmal Investitionen gefördert werden. Investitionen bewegen die Konjunktur, stärker sogar als der Konsum. Wenn die verbesserten Abschreibungen helfen, die Investitionsschwäche zu überwinden, sorgt das schneller für Wachstum als andere Maßnahmen. Und die verstärkten Abschreibungen sind ein starker Anreiz, weil die Unternehmen die Kosten zum Beispiel für neue Maschinen oder E-Autos zeitnah absetzen können, was die Steuerlast senkt. Drittens, die Senkung der Körperschaftssteuer kommt zwar etwas spät, es soll damit erst 2028 losgehen, aber die Entscheidung ist ein wichtiges Signal für alle, die jetzt überlegen zu investieren. So kann langsam wieder Vertrauen in die Verlässlichkeit der Wirtschaftspolitik aufgebaut werden. Nochmal, reicht das? Nein, aber es ist ein guter Anfang, um für einen Stimmungswechsel in der deutschen Wirtschaft zu sorgen. Und das darf ausnahmsweise auch mal gelobt werden.
Die Meinung von Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD Hauptstadtstudio.
Die ARD Infonacht.
Um 2:10 Uhr. Antisemitismus ist in Deutschland auf dem Vormarsch. Das zeigen neue Zahlen des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS. Rund 8.600 antisemitische Vorfälle gab es demnach im vergangenen Jahr in Deutschland. Damit hat sich die Zahl im Vergleich zu 2023 stark erhöht. Als Grund für den steigenden Antisemitismus sehen die Experten die Lage in Nahost.
Wir haben mit dem 7. Oktober 2023 einen tiefen Einschnitt, eine Zäsur erlebt, die bis heute das Leben von Juden und Jüdinnen verändert, auf der ganzen Welt und auch hier in Deutschland. Der dramatische Anstieg antisemitischer Vorfälle ging im vergangenen Jahr nicht zurück.
Sagt Benjamin Steinitz, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS. Die neuen Zahlen seien beunruhigend und sie seien seriös, betont RIAS-Gründer Steinitz. Nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 nahmen die antisemitischen Vorfälle deutlich zu. 2024 dokumentierten die RIAS-Meldestellen insgesamt 8.627 Vorfälle. Das entspricht einem Anstieg um fast 77% gegenüber dem Vorjahr. Bianca Loy, Co-Autorin und wissenschaftliche Referentin des RIAS-Bundesverbandes.
So wurde etwa in Berlin der Gazastreifen mit Auschwitz gleichgesetzt. In Leipzig wurde eine Frau, die eine Sprachnachricht auf Hebräisch aufnahm, von einigen Männern auf Arabisch angesprochen und als, Zitat, Judenschlampe beleidigt. Anschließend drohten sie ihr, sie zu vergewaltigen.
Solch ein israelfeindliches Klima finde sich zunehmend auch an Bildungseinrichtungen. RIAS zählt 284 antisemitische Vorfälle an Schulen im letzten Jahr. Darunter waren 19 Angriffe, von denen sich 17 direkt gegen jüdische oder israelische Schülerinnen und Schüler richteten. Die Zahl antisemitischer Vorfälle an Hochschulen vervielfachte sich. 2024 dokumentierte RIAS 450 derartige Vorfälle. 2022, also vor dem 7. Oktober 2023, lag die Zahl noch bei 23. Die Orte des freien Lernens und Diskutierens würden damit zunehmend zu Orten der Angst. Ron Dekel, Präsident der Jüdischen Studierendenunion in Deutschland.
Wir brauchen Antisemitismusbeauftragte an allen Hochschulen, die der betroffenen Perspektive einen Raum schaffen. Qualifiziert, verbindlich, geschult und ganz klar in ihren Prinzipien.
Hochschulen dürften bei antisemitischen Vorfällen auch nicht vor Hausverboten oder Exmatrikulationen zurückschrecken, so Dekel. Israel-bezogener Antisemitismus war mit 5.857 Zuordnungen im letzten Jahr die häufigste inhaltliche Erscheinungsform von Antisemitismus. Mit 544 Vorfällen verzeichnete RIAS 2024 aber auch die bisher höchste Anzahl antisemitischer Vorfälle mit einem rechtsextremen Hintergrund. Bei all dem warnt RIAS vor einer Art Gewöhnungseffekt, sowohl in der Politik als auch in den Medien. Es bestehe die Gefahr, dass der zunehmende Antisemitismus als neue Normalität wahrgenommen werde. Jeder Fall von antisemitischer Bedrohung ist und bleibe aber einer zu viel, sagt Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus.
In der Praxis, im Kampf gegen Antisemitismus muss also klar sein, dass er über nahezu alle Bereiche, Fachgebiete und Themen hinweg geführt werden muss.
Sagt der Bundesbeauftragte für den Kampf gegen Antisemitismus Felix Klein im Beitrag von Thomas Klatt.
Die Meinung.
Der Antisemitismus hat stark zugenommen in Deutschland. Dazu jetzt die Meinung von Susanne Glass in ihrem Kommentar in den ARD-Tagesthemen.
Erst gestern habe ich eine jüdische Bekannte getroffen. Sie hat mir erzählt, dass sie alles tut, um ihre jüdische Identität zu verheimlichen. Wenn sie nach Israel fliegt, nennt sie ihren Nachbarn ein anderes Reiseziel, weil sie sich vor deren Reaktion fürchtet. In München, Schwabing. Einzig, weil sie Jüdin ist. Mag sein, dass ihr Gefühl in diesem Fall trügt, vielleicht aber auch nicht. Das macht der Antisemitismusbericht erschreckend deutlich. Ich muss Ihnen nicht sagen, an welche Zeiten mich die Ängste unserer jüdischen Mitbürgerinnen erinnern. Ein Albtraum, der nicht erst seit dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel und dem folgenden Krieg im Gazastreifen begonnen hat. Aber stark zugenommen hat der Antisemitismus seitdem schon. Wer jetzt Judenhass mit dem Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung begründen will, belügt sich und andere in abscheulicher Weise. Dieses Leid ist herzzerreißend und muss gestoppt werden. Aber viele Jüdinnen und Juden sehen die Politik der Regierung Netanjahu genauso kritisch. Und selbst wenn sie der Ansicht sind, dass der Krieg gegen den Hamas-Terror weitergehen muss, um die Existenz von Israel nicht zu gefährden, nichts rechtfertigt, dass sie sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlen. Ich erinnere mich noch an die Zeit nach dem 11. September 2001. Es gab viele Fälle, in denen muslimische Taxifahrer beklagten, dass Fahrgäste nicht mehr einsteigen wollten, weil sie jetzt alle Muslime für Terroristen hielten. Wer einigermaßen bei Verstand war, hat sich dieser Pauschalverurteilung entgegengestellt. Heute müssen wir mehr denn je gegen Judenhass vorgehen. Etwa mit Schulprojekten, um eine unbefangene Begegnung mit jüdischem Leben zu fördern. Es gibt dazu viele Ideen. Setzen wir sie um.
Die Meinung von Susanne Glass in den ARD-Tagesthemen. Und damit in die USA. Elon Musk hat im Auftrag von Donald Trump einen Kahlschlag bei US-Bundesbehörden betrieben. Einrichtungen haben von dem einen auf den anderen Tag geschlossen. Tausende Mitarbeiter saßen plötzlich auf der Straße. Gerade erst hat Trump seinen Sonderbeauftragten Musk aber verabschiedet. Und jetzt zeigen sich schon Risse im Bündnis der beiden, vielleicht mächtigsten Männer Amerikas. Denn der Tesla-Chef keilt gegen das geplante Steuergesetz des Präsidenten mit markigen Worten. Ralf Borchardt berichtet aus Washington.
Es ist nicht das erste Mal, dass Elon Musk Donald Trumps Steuergesetz kritisiert. Ein Maßnahmenpaket, das Trump selbst gern als Big Beautiful Bill, als großes, schönes Gesetz preist. Schon vor einigen Tagen hatte Musk im CBS-Interview gesagt, ich war ziemlich enttäuscht, dieses massive Ausgabengesetz zu sehen. Es erhöht das Haushaltsdefizit und untergräbt die Arbeit des Doge-Teams, so Musk mit Blick auf die sogenannte Abteilung für Regierungseffizienz, die er bis vor kurzem geleitet hat. Das waren noch vergleichsweise zurückhaltende Worte. Jetzt legte Musk nach. Auf seiner Plattform X nannte Musk Trumps Steuergesetz wörtlich eine widerliche Abscheulichkeit. An die Adresse der republikanischen Kongressabgeordneten schob Musk wörtlich nach: Schande über diejenigen, die dafür gestimmt haben. Im November kommenden Jahres werden wir alle Politiker feuern, die das amerikanische Volk verraten haben. Damit bezog sich Musk auf die Zwischenwahlen im November 2026, die erste Chance für die oppositionellen Demokraten, zumindest im Abgeordnetenhaus, die Mehrheit zurückzugewinnen. Musks scharfe Kritik kommt für Präsident Trump zur Unzeit. Gerade hat sein Gesetzespaket das Abgeordnetenhaus mit knapper Mehrheit passiert, jetzt muss der Senat zustimmen. Und dort gibt es auch bei einigen Republikanern Widerstand. Sie fordern Änderungen, etwa Rand Paul, Senator aus Kentucky. Ich wäre sehr überrascht, wenn das Gesetz nicht zumindest in eine gute Richtung modifiziert wird, so Paul. Auch bei einigen anderen Senatoren trifft Elon Musk einen Nerv. Sie fürchten ebenfalls, dass durch mehr Ausgaben, etwa beim Grenzschutz und beim Militär, und gleichzeitige Steuersenkungen die Staatsschulden steigen, statt wie von Trump versprochen sinken. Der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Mike Johnson schoss verbal gegen Elon Musk zurück.
With all due respect, my friend Elon is terribly wrong.
Bei allem Respekt, mein Freund, Elon liegt fürchterlich falsch, so Johnson. Er warf Musk vor, nur deshalb sauer zu sein, weil die Steuererleichterungen für die von Tesla gebauten E-Autos wegfallen. Und Regierungssprecherin Caroline Leavitt sagte zu den Senatoren, die Trumps Gesetzespaket kritisieren: Es ist keine Neuigkeit, dass sie mit der Politik des Präsidenten nicht übereinstimmen. Der Präsident hat ihnen deutlich gesagt, dass sie ihre Fakten nicht beieinander haben. Ob Trump sein Gesetzespaket mehr oder weniger unverändert durch den Senat bringt, oder ob er wesentliche Zugeständnisse machen muss, könnte zur ersten größeren innenpolitischen Machtprobe seiner Amtszeit werden. Und die Stimmung gegen Trump befeuert ausgerechnet der, der bis vor kurzem als sein engster Verbündeter galt, Elon Musk.
Zurück zu uns nach Deutschland. Er war einer der Köpfe in der Corona-Pandemie, Hendrik Streeck, nie verlegen um eine Meinung, oft auch eine bewusst abweichende. Und als Direktor der Virologie an der Uniklinik Bonn hat er viel Aufmerksamkeit damals auf sich gezogen. Er saß damals auch im Corona-Expertenrat der Bundesregierung. Die Erfahrungen dort und in der Öffentlichkeit haben ihn offenbar animiert, eine politische Karriere einzuschlagen. Bei der Bundestagswahl hat er das Direktmandat im Wahlkreis Bonn für die CDU gewonnen und die neue Gesundheitsministerin im Bund, Nina Wagen, hat ihn jetzt zum neuen Drogenbeauftragten der Bundesregierung gemacht. Was der AIDS- und Corona-Experte auf diesem Feld vorhat, Barbara Kostolnik.
Wie man einen fernsehtauglichen Auftritt hinlegt, muss Hendrik Streeck niemand erzählen. Der Mann ist Talkshow-gestählt. Das hilft auch in den eher halligen Hallen der Außenstelle des Bundesgesundheitsministeriums. Dort nämlich ist der Hauptsitz des Drogenbeauftragten.
Mein Name ist Hendrik Streeck.
Stellt sich Hendrik Streeck also vor, nicht ohne zuvor der Bundesgesundheitsministerin Nina Warken von der CDU gedankt zu haben, dafür, dass sie ihm dieses Amt angetragen hat. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen sollten, gibt er schnell noch einen kurzen Abriss seines Lebenslaufs.
Ich bin Arzt und Wissenschaftler. Ich habe 9 Jahre in den USA gelebt, an Harvard und Johns Hopkins gelehrt und geforscht und leite seit 2019 das Virologische Institut an der Universität Bonn.
Und nun ist er also der Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen. Ein Amt mit eher wenig Gestaltungsspielraum, wie er unumwunden zugibt.
Ich mache keine Gesetze.
Die macht Nina Wagen, mit der er sich aber eng abstimmen will. Zum Beispiel bei einem seiner geplanten Schwerpunkte, der grassierenden Mediensucht von Kindern und Jugendlichen. Laut Streeck ein explosives Themenfeld mit etwa 1,3 Millionen potenziell Gefährdeten.
Wir wissen alle, welche tiefen Spuren zum Teil psychisch in der Corona-Pandemie entstanden sind. Und da müssen wir jetzt ins Hinschauen kommen. Ein Ort, in dem wir das sträflich vernachlässigt haben in den letzten Jahren, ist der digitale Raum. Hier brauchen wir mehr Jugendschutz, Prävention, Beratungs- und Hilfsangebote, ein stabiles Sicherungsnetz für die Psyche unserer Kinder.
Es ist das einzige Mal, dass Streeck sich dazu hinreißen lässt, auf seine Virologen-Corona-Vergangenheit explizit hinzuweisen. Ansonsten will er aufgrund seiner Erfahrungen in den USA dagegen wirken, dass die Opioid-Krise mit Schmerzmitteln wie Fentanyl nicht auch in Deutschland ihre Verheerungen anrichtet. Und er will die Folgen der Teillegalisierung von Cannabis bis zum Herbst evaluieren lassen. Und zwar wissenschaftlich. Denn das war Streeck bei seiner Vorstellung ebenfalls wichtig.
Es geht mir um evidenzbasierte Politik. Also mehr Wissenschaftlichkeit in das Thema reinbringen, vielleicht auch ein wenig die Emotionalität dahingehend reduzieren.
Beim Thema Cannabis mit dem hohen Erregungspotenzial dürfte das schwierig werden, aber Streeck muss und darf ja keine Gesetze machen. Als Beauftragter ist er eher Serviceberater und Aufklärer. Und außerdem, ihm gehe es bei der Bewältigung seiner Aufgaben allein um die Sache.
Ich werde auch nicht der Drogenbeauftragte sein, der mit erhobenen Zeigefinger durch das Land zieht.
Daher hält er sich auch bedeckt, was höhere Preise, also Steuern, für legale Drogen wie Tabak und Alkohol betrifft. Obwohl Streeck als Arzt und Wissenschaftler natürlich weiß, beim größten Drogenproblem in Deutschland liegen Alkohol und Tabak weit vorn.
Es war die größte Evakuierungsaktion in Köln seit dem Zweiten Weltkrieg. 20.000 Menschen mitten im Zentrum der Stadt mussten ihre Wohnungen verlassen, denn Experten mussten 3 Zentner schwere Weltkriegsbomben entschärfen. Auch Brücken über den Rhein waren gesperrt, der Zugverkehr stark beeinträchtigt. Aber am Ende ging alles ziemlich schnell. Nach nur 1 Stunde Arbeit haben die Spezialisten die Bomben unschädlich gemacht. Über den dann doch aufregenden Tag in Köln berichtet Michelle Mink.
8 Uhr morgens an der Deutzer Freiheit. Carsten Vokuhl vom Ordnungsamt startet mit seinem Team den ersten Klingelrundgang, bei dem alle Menschen im Gefahrenbereich aufgefordert werden, ihre Wohnung zu verlassen. In Köln werden regelmäßig Blindgänger gefunden. Diesmal ist die Situation aber besonders herausfordernd.
Vor allem die Masse an Personen, 20.000 Menschen, wird auch seine Zeit dauern. Ein Krankenhaus, zwei Altenheime, auch das hatten wir schon, aber die Kombination aus allem macht es. Viele Gewerbebetriebe, fast 60 Hotels, die evakuiert werden müssen. Und wir sind natürlich hier im Zentrum der viertgrößten Stadt Deutschlands, einer Millionenmetropole. Das wird das öffentliche Leben auch noch die nächsten Tage stark beeinflussen.
Rund 300 Ordnungsamt-Mitarbeitende sind unterwegs und klingeln die Menschen aus ihren Wohnungen. Bis zur Entschärfung der Bomben dürfen sie nicht mehr in ihre Wohnung zurückkehren. Ein großer Eingriff in den Alltag der Kölner, der aber auf Verständnis trifft.
Heute haben wir aber ein durchweg positives Bild, dass alle schon teilweise gegangen sind, gehen werden, wussten gut Bescheid, waren gut informiert. Wir haben viele Zettel auf den Türen, dass die Wohnungen schon geräumt sind. Wir müssen trotzdem feststellen, ob die Wohnung leer ist. Das heißt, wir gehen tatsächlich auch wenn da ein Zettel draußen ranklebt, gehen wir in die Wohnung rein und gucken uns die an. Aber es ist natürlich hilfreich, wenn die Bevölkerung sich kooperativ zeigt und auch unterstützt.
Über 1,5 Millionen Bomben fielen im Zweiten Weltkrieg auf Köln. Jährlich muss die Stadt mehrere Blindgänger entschärfen und Stadtteile evakuieren. Große Beunruhigung löst das bei dieser Kölnerin nicht mehr aus.
Oh, das geht eigentlich, weil das nicht das erste Mal ist. Wir haben das schon mal gehabt und da waren wir noch richtig nervös und aufgeregt. Jetzt denke ich mir halt, das ist beim ersten Mal gut gegangen, warum jetzt nicht auch, ne?
Weil im Falle einer Explosion Lebensgefahr besteht, sind Carsten Vokuhl und sein Team verpflichtet, alle Menschen im Sinne des Selbstschutzes aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Am späten Nachmittag ist der sogenannte zweite Klingelrundgang zwar offiziell abgeschlossen, Verzögerungen gibt es dann aber doch noch. Unter anderem, weil eine schwerhörige Person und eine mit Gehbehinderung sich erst spät bei den Behörden gemeldet hatten. Die Stadt stellt Anlaufstellen in Deutz und der Kölner Innenstadt bereit, wo die Anwohnenden den Tag verbringen können und versorgt werden. Auch wenn die Entschärfung der Weltkriegsbomben selbst nur eine Stunde dauert und die Anwohnenden gegen 7:30 wieder in ihre Wohnungen dürfen, wirkt sich dieser Großeinsatz noch über Tage hinweg auf die Arbeit von Carsten Vokuhl und seiner Kollegen aus.
Der Einsatz wird natürlich auch nachbereitet mit gewissen Formalitäten. Das kostet ja auch einen enormen Betrag, diese ganzen Maßnahmen auf die Straße zu bringen.
Bombenentschärfungen werden nach Expertenschätzungen wohl noch die nächsten 8 Jahrzehnte zum Alltag in Köln gehören. Jetzt weiß die Stadt Köln aber, dass sie dank ihrer Erfahrungen der letzten Jahre auch eine schnelle und reibungslose Evakuierung in dieser Größenordnung meistern kann.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Hendrik Lückhoff. Der Traum von einem Titel ist ausgeträumt. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihr Halbfinale in der Nations League verloren. In München gab es gegen Portugal eine 1:2 Niederlage. Dabei führte das deutsche Team zunächst durch ein Tor von Florian Wirtz, aber Portugal drehte die Partie und Cristiano Ronaldo schoss den Siegtreffer. Für Deutschlands Kapitän Josua Kimmich eine bittere Niederlage.
Ja, es tut sehr weh, aber sie war auch verdient. So ehrlich müssen wir sein, wir waren heute weit weg von dem, was wir spielen können. Ich glaube, wenn wir an unserem Limit heute spielen, dann gewinnen wir das Spiel auch. Es wäre heute vieles möglich gewesen. Ich fand die Portugiesen auch nicht überragend. Dann die letzten 30 Minuten waren sie sehr gut, weil wir dann gar nichts mehr gemacht haben. Aber speziell in der ersten Halbzeit hat man schon gemerkt, dass beide Teams nicht auf ihrem Top-Level sind. Wir haben es dann Anfang erster Halbzeit eigentlich geschafft, das Spiel ein bisschen auf unsere Seite zu lenken, aber haben dann nach dem 1:0 komplett aufgehört, Fußball zu spielen.
Deutschland spielt jetzt am Sonntag entweder gegen Spanien oder Frankreich. Das entscheidet sich heute im zweiten Halbfinale in Stuttgart. Jetzt zur deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Für die startet ja in rund einem Monat die Europameisterschaft in der Schweiz. Aber jetzt ist klar, eine der besten deutschen Spielerinnen wird nicht dabei sein. Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf vom FC Bayern. Bundestrainer Christian Wück wird Oberdorf nicht nominieren. Das hat er gestern bekannt gegeben. Mehr von Moritz Kühn.
Oberdorf hatte sich vor rund 10 Monaten einen Kreuzbandriss zugezogen und seitdem nur beim DFB-Team mittrainiert, aber noch keine Spielpraxis gesammelt. Sie sei auf einem guten Weg, aber die Europameisterschaft komme für die Spielerin des FC Bayern zu früh, wird Bundestrainer Christian Wück in einer DFB-Mitteilung zitiert. Er wolle ihr Zeit geben, um sich vollumfänglich aufs Comeback vorzubereiten, so Wück weiter. Damit verpasst Oberdorf nach den Olympischen Sommerspielen im vergangenen Jahr auch die anstehende Europameisterschaft in der Schweiz. Bislang stand die 23-jährige Mittelfeldspielerin 51 Mal für die DFB-Frauen auf dem Platz.
Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat ein großes Ziel. Einmal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. Aber der Weltranglisten-Dritte muss sich weiter gedulden. Bei den French Open aktuell in Paris wird es jedenfalls nichts. Denn Zverev ist im Viertelfinale ausgeschieden mit einer 4-Satz-Niederlage gegen Novak Djokovic, den Grand-Slam-Rekordsieger. In der Basketball-Bundesliga läuft die entscheidende Phase im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Und beide Halbfinalserien sind ausgeglichen. Der Titelverteidiger, der FC Bayern, hat nach der Niederlage gegen Heidelberg im ersten Aufeinandertreffen das zweite Spiel der Serie in Heidelberg deutlich gewonnen. Mit 90-61. Damit steht's jetzt nach Siegen 1-1. Mehr von Inken Pallas.
Zunächst durften die Fans der Heidelberg Academics noch hoffen. Zwar lagen die Gastgeber von Anfang an zurück, doch vor allem Michael Weathers sorgte mit seinen Punkten für erstklassige Stimmung und ein ziemlich knappes Halbzeitergebnis von 33-37. Doch dann kam Titelverteidiger Bayern München richtig in Schwung. Andi Obst, Johannes Vogtmann und Kollegen punkteten immer zuverlässiger, waren ohne Fouls kaum noch zu bremsen. Es wurde immer ruhiger im mit 4.500 Zuschauern ausverkauften Dom. Am Ende eine 61-90 Niederlage der Heidelberger und der 1-1 Ausgleich in der Playoff-Serie. Am Samstag geht es in München weiter.
Und auch in der zweiten Halbfinalserie steht's jetzt nach Siegen 1-1. Würzburg konnte am Abend mit dem 87-77 gegen Ulm ausgleichen und wer zuerst 3 Siege hat, steht im Finale.
Der Sport mit Hendrik Lückhoff.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 2:31 Uhr mit Ronald Lessig. US-Präsident Trump sieht nach einem erneuten Telefonat mit Kreml-Chef Putin keine Chance auf eine sofortige Lösung im Ukraine-Krieg. Trump schrieb im Anschluss auf seiner Social-Media-Plattform, es sei ein gutes Gespräch von mehr als einer Stunde Dauer gewesen, aber keines, das zu einem sofortigen Frieden führe. Aus der Nachrichtenredaktion Ulrike Ufer.
Es sei um die jüngsten Angriffe der Ukraine auf Militärflugzeuge im russischen Hinterland gegangen, sowie um andere Attacken von beiden Seiten. Putin habe sehr deutlich gesagt, dass er auf die Angriffe der Ukraine reagieren müsse, so Trump weiter. Der US-Präsident sprach nach eigenen Angaben mit dem Kreml-Chef auch über den Iran und dessen Atomprogramm. Nach Wahrnehmung von Trump waren Putin und er sich einig, dass Teheran keine Atomwaffen haben dürfe.
Im UN-Sicherheitsrat ist eine Resolution zum Gazastreifen an dem Veto der USA gescheitert. Die 10 nichtständigen Mitglieder hatten die Resolution vorbereitet. Aus New York Martin Ganselmeier.
Darin wird eine sofortige Waffenruhe verlangt, die Freilassung aller israelischen Geiseln und ein Ende der Beschränkungen humanitärer Hilfen für die hungernde Bevölkerung in Gaza. 14 der 15 Mitgliedstaaten im mächtigsten UN-Gremium stimmten der Resolution zu. Dass sie zu einem völkerrechtlich bindenden Beschluss wurde, verhinderte jedoch die US-Regierung mit ihrem Veto. Die amtierende amerikanische UN-Botschafterin Dorothy Scheer kritisierte die Resolution, sie untergrabe die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe und ermutige die Hamas.
Die Bundesregierung hat steuerliche Entlastungen für die Wirtschaft auf den Weg gebracht. Falls der Bundestag dem Gesetz zustimmt, können viele Unternehmen von 2025 bis 2027 neu angeschaffte Maschinen und andere Investitionen schneller steuerlich abschreiben. Von 2028 an wird die Körperschaftssteuer schrittweise von 15 auf 10% gesenkt. Geplant sind auch Sonderabschreibungen für den Kauf von Elektroautos durch Unternehmen. Bundesfinanzminister Klingbeil sprach von einem klaren Reformsignal. In Rostock beginnt heute früh mit dem Auslaufen der ersten Marineschiffe ein NATO-Großmanöver auf der Ostsee. An der US-geführten jährlichen Übung mit dem Namen Baltrops nehmen rund 50 Schiffe und Boote, mehr als 25 Hubschrauber und Flugzeuge sowie etwa 9000 Soldatinnen und Soldaten teil. Die Ostsee gilt auch angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine als strategisch wichtiges Meer. Russland ist als einziger der 9 Anrainerstaaten kein NATO-Mitglied. Moskau kritisiert die Übung als Provokation. Das Wetter in Deutschland. Gebietsweise trocken, örtlich Schauer oder Gewitter bei 16 bis 7 Grad. Tagsüber Wolken und Aufhellungen, Schauer oder Gewitter im Südwesten nachlassend, bei 15 Grad in der Eifel und bis 24 Grad in der Niederlausitz. Am Freitag unbeständiges und windiges Schauerwetter bei 16 bis 26 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Geht los mit der A40 Dortmund Richtung Essen. Hier ist zwischen Bochum-Hamme und dem Dreieck Bochum-West wegen Bauarbeiten noch bis 5 Uhr gesperrt. Die A113 Richtung Dresden ist zwischen Spätstraße und Schönefeld-Nord wegen Wartungsarbeiten noch bis circa 5 gesperrt. Und auf der A535 Wuppertal-Fellbert ist der Tunnel im Großen Busch zwischen Wuppertal-Dornab und Wülfrath wegen Wartungsarbeiten in beiden Richtungen noch bis 5:30 gesperrt. Gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Nikolai Russ. 4 Menschen mussten sterben, darunter 3 Kinder, als ein Bundeswehrsoldat offenbar absichtlich Menschen tötet, die seiner Ex-Frau lieb waren. Passiert in Schesel im Landkreis Rothenburg in Niedersachsen. Ende Februar diesen Jahres hat ein Gericht den Mann zu lebenslanger Haft verurteilt. Reue hat er bis heute keine gezeigt. Thema jetzt in 11KM, dem Tagesschau-Podcast.
Das, was der Soldat Florian G. da im März 2024 getan hat, lässt bis heute viele ratlos zurück. Obwohl der Gerichtsprozess Florians Schuld klärt und seine Motive beleuchtet. Weil es nämlich heißt, diese Tat hätte nicht verhindert werden können. Wirklich nicht? Lea Struckmeier hat mit ihrem Kollegen Hendrik Maaßen für Panorama 3 diesen besonderen Gerichtsprozess verfolgt, mit Angehörigen und mit Experten gesprochen und hat dann selbst gemerkt, dass es keine Antwort geben kann, wenn die Frage falsch gestellt ist. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Und in diesem Fall in 2 Folgen. Das ist Teil 1 unserer Doppelfolge. Ich bin Viktoria Kobmann. Hallo Lea.
Hallo Viktoria. Also der Beginn dieser Recherche war ungefähr jetzt vor einem Jahr.
Ein Bundeswehrsoldat soll in der Nacht im niedersächsischen Landkreis Rothenburg 4 Menschen erschossen haben. Unter den Opfern ist auch ein Kind, wie die Ermittler mitteilten.
Da hat nämlich mein Kollege Hendrik Maaßen in den Medien von dem Mord gelesen.
Die Schüsse fielen in 2 Einfamilienhäusern in verschiedenen Gemeinden. Nach der Tat stellte sich der 32-Jährige.
Als ich das erste Mal gelesen habe, war das für mich auch erstmal nur wie eine normale Nachricht, die man liest. Aber als ich gelesen habe, dass ein Soldat ja nicht, wie man das vielleicht dann in diesem Zusammenhang erst denkt, seine Frau, sondern die Menschen, die ihr ganz nahe standen, ermordet hat, dachte ich schon relativ schnell, das klingt ziemlich perfide erstmal. Und da sind natürlich in mir ganz viele Fragen aufgeploppt eigentlich. Also wieso hat er das getan? Wollte er sich an ihr rächen? Wie ist es dazu gekommen? Wieso macht jemand sowas? Und schon von Anfang an war eben klar, Florian G. hat diese Morde begangen mit seiner eigenen privaten Waffe. Ein halbautomatisches Selbstladegewehr der Firma Heckler & Koch MR308. Das ist ein wirklich ziemlich großes, man kann auch sagen, kriegsähnliches Gewehr. Es ist ein Gewehr, was fast baugleich ist zu Waffen, mit der die Bundeswehr schießt. Und er hat diese Waffe eben ganz legal besessen als Sportschütze, hatte diese Waffe also jederzeit bei sich zu Hause in einem Tresor. Also Florian G., das muss man vielleicht zuerst sagen, er hat nicht seine damalige Frau getötet. Weil wenn man anfängt, von dem Fall zu erzählen, dann ist das immer die erste Vermutung, die aufkommt. Er hat nicht seine Frau getötet, aber er hat 4 der Menschen getötet, die ihr sehr, sehr nah standen. Nämlich hat er ihren neuen Partner getötet, Nils Otto. Dann hat er die Mutter von Nils Otto getötet. Und er hat die beste Freundin seiner Frau getötet, Stefanie K., und deren 3-jährige Tochter Ronja.
Also Florian G. tötet nicht seine damalige Frau, was viele vielleicht deshalb annehmen, weil das eine Tat ist, die in Deutschland ganz häufig passiert, dass ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin umbringt. Und doch scheint diese Tat sehr viel mit ihr zu tun zu haben. Was hatten die für eine Beziehung? Wie haben die sich kennengelernt?
Im Grunde genommen beginnt diese Beziehung eigentlich wie ganz viele andere. Florian G. und seine damalige Frau Juliane, die lernen sich 2018 kennen.
Wir haben uns tatsächlich über das Internet kennengelernt, über eine Flirt-App. Und wir haben ganz, ganz lange miteinander geschrieben, einfach nur.
Wir konnten tatsächlich mit Juliane S. auch sprechen. Vor Gericht hatte sie ihre Aussage verweigert, aber mit uns hat sie das allererste Mal dann öffentlich über ihn gesprochen.
Irgendwann haben wir uns dann auch getroffen beim Weichelsee. Und da war er ein absolut herzensguter Mensch. Und dann haben wir uns noch ein paar Mal öfters getroffen.
Also Juliane und Florian, die sind zu diesem Zeitpunkt 2018, als sie sich kennengelernt haben, beide Ende 20. Er ist Soldat, er ist Fallschirmjäger in einer Kaserne in Seedorf. Und sie ist Altenpflegerin und ja, die beiden gehen einfach so ganz normal ihrem Beruf nach.
Am Anfang war wirklich so, man konnte mit ihm reden, man konnte mit ihm Spaß haben.
Und dann geht es bei den beiden relativ schnell, ungefähr ja so ein halbes Jahr, ein paar mehr Monate später erwarten die beiden schon ihr erstes Kind, heiraten dann daraufhin und kaufen sich auch ein Backsteinhaus bei Brokel in der Nähe von Schesel.
Das ist in Niedersachsen, ne?
Genau, ziemlich kleines Dorf, ziemlich idyllisch, so am Ausläufer der Heide. Und die Ehe verläuft im Prinzip ziemlich, ja, in Anführungszeichen, normal, könnte man sagen, ohne weitere Vorkommnisse sozusagen. Aber relativ schnell ist Juliane nicht mehr so richtig glücklich eigentlich in der Ehe, weil sie auf einmal feststellt, der Florian, den ich geheiratet habe, ist eigentlich gar nicht dieser gesprächige, offene Typ, wie ich ihn kennengelernt habe, sondern eigentlich ist der
unfassbar in sich gekehrt,
ziemlich emotionslos.
Sehr, sehr ruhig, sehr introvertiert, also auch Veranstaltungen im Dorf hat er nie begleitet. Der war immer so für sich, sein Eigenbrötler, immer zu Hause.
Der redet kaum, wir können nicht so richtig Gespräche führen. Irgendwie ist die Beziehung nicht so nah, wie ich mir das gerne wünschen würde. Er redet nicht über Probleme und irgendwie ist er ziemlich verschlossen. Und damit ist sie dann irgendwann nicht mehr so gut klargekommen.
Wie lange sind die zusammen, als Juliane dann merkt, ich habe das Gefühl, ich bin nicht so richtig glücklich in der Beziehung?
Ja, also das Ganze ändert sich dann im Sommer 2023. Also seit dem Kennenlernen sind dann schon so gut 5 Jahre vergangen.
Und ich habe dann Nils irgendwann bei mir auf der Arbeit wieder getroffen. Und das war wieder direkt dieses Gefühl, das ist er.
Wer ist jetzt nochmal Nils?
Nils Otto. Das ist ja ihr Jugendfreund. Mit dem war sie vor Jahren schon mal zusammen. Und das ist jemand, den kannte sie die ganze Zeit irgendwie, aber die hatten lange nicht mehr so richtig Kontakt gehabt.
Bei Nils war wirklich dieses, ich werde gesehen.
Juliane will sich trennen und hat sich dazu entschlossen. Und das, obwohl sie gerade mit dem zweiten Kind schwanger ist. Irgendwann teilt Juliane Florian dann auch mit, dass sie sich nicht einfach nur trennen will, sondern dass sie das wegen eines anderen Mannes machen möchte, wegen Nils. Das wusste er ganz am Anfang noch nicht, denn am Anfang ist er natürlich nicht begeistert darüber, aber im Grunde genommen ändert das erstmal nicht so viel. Mhm. Und tatsächlich überlegte sich Juliane dann zwischendrin, mitten in dieser Zeit, wo eigentlich alles geklärt wird mit Anwälten, auf einmal überlegte sich Juliane dann doch anders, weil sie auf einmal doch Zweifel hat, weil sie sich überlegt, ah, wir haben ein Kind zusammen, das zweite ist unterwegs, lass es uns doch nochmal versuchen. Das freut Florian natürlich und aus dieser Freude, aus der Situation, wo er denkt, wir kriegen das wieder hin, die Ehe läuft wieder, wir trennen uns doch nicht, fährt er dann zu einem Bundeswehrlehrgang und ist dann einige Zeit weg. Währenddessen gibt es kaum Kontakt zu Juliane. Das ist auch was die Ehe durchaus belastet hat, dass Florian für seine Bundeswehrlehrgänge und Übungen immer wieder wochenlang weg ist und auch in der Zeit dann schlecht erreichbar, kaum ansprechbar, sie eben alleine mit dem Kind immer zu Hause ist.
Da war für mich der Entschluss, das passt einfach nicht mehr. Es funktioniert nicht und ich war für mich immer so, ich möchte keine Ehe führen für die Kinder, sondern für mein Empfinden.
Dann kommt er unerwartet früh von diesem Lehrgang zurück. Mhm. Und das ist der 22. Februar und Juliane rechnet eigentlich überhaupt noch nicht mit ihm. Und Florian geht dann also in sein Haus rein und er sieht dann in seinem Wohnzimmer seine Frau Juliane mit Nils auf dem Sofa sitzen, Fernseh gucken. Und das war für ihn eine ganz entscheidende Situation, weil er in dem Moment natürlich begriffen hat, nee, Moment, Die Ehe ist gar nicht gerettet, sondern meine Frau hat sich entschieden, und zwar nicht für mich, sondern für den anderen.
Du schilderst hier einen Moment ganz detailliert. Woher weißt du das so genau?
Ja, also das Besondere ist, dass wir in diesem Fall tatsächlich sehr, sehr viele Details kennen. Zum einen aus den Ermittlungsakten, durch Zeugenaussagen, durch Aussagen, die Florian G. vor Gericht selber getroffen hat. Wir kennen hunderte WhatsApp-Chats zwischen allen Beteiligten in diesem Fall. Und das ist natürlich sehr besonders, dass wir so einfach ein Bild rekonstruieren konnten.
Wie geht's dann weiter an dem Abend, an dem Florian G. seine Frau zusammen mit Nils auf dem Sofa antrifft?
Also er steht im Prinzip im Türeingang zu seinem Wohnzimmer und er macht dann einige Schritte an die Seite und geht in seinen Sportraum. Da stehen große Sportgeräte, Hanteln, da trainiert er. In diesem Sportraum steht allerdings auch sein Waffenschrank, wo all seine Waffen gelagert sind. Und Nils und Juliane, die sehen das also, dass er in diesem Raum mit seinem Waffenschrank steht.
Und da bin ich nur noch hinterher und habe zu ihm gesagt, machst du diesen Schrank auf, haben wir ein Problem. Und daraufhin ist er dann nach oben gegangen in sein Zimmer und hat nur gesagt, Nils hat 2 Sekunden das Haus zu verlassen, ansonsten passiert was.
Nils geht dann und damit ist es an diesem Abend auch erstmal geklärt. Florian allerdings, für den ist es natürlich überhaupt noch nicht erledigt, fährt dann 2 Tage später zu Nils nach Hause und drückt ihm ein Hausverbot in die Hand und sagt dann sowas, wenn du nochmal zu mir nach Hause kommst, dann haben wir ein Problem.
In diesen Situationen, wie nehmen Nils und Juliane den Bundeswehrsoldaten Florian da wahr? Fühlen die sich durch ihn richtig bedroht?
Also diese beiden Situationen, die Situation zu Hause bei Juliane vor dem Waffenschrank und auch die Situation bei Nils zu Hause mit dem Hausverbot, die haben bei ihm offenbar Angst ausgelöst, bei Nils. Also Nils hat sich daraufhin von Florian bedroht gefühlt, weil Florian für ihn natürlich nicht irgendein Mann ist, sondern ihm schon bewusst war, das ist ein Soldat, der weiß, wie man Gewalt anwenden kann, der hat Waffen zu Hause und aufgrund dieser Gemengelage entscheidet er sich dann zu, Florian anzuzeigen. Und Juliane begleitet ihn dabei und sagt dann als Zeugin aus. Und bei der Polizeiinspektion Rothenburg wird das Ganze auch erstmal ziemlich ernst genommen. Also der Beamte nimmt die Anzeige auf und er nimmt das Ganze auch so ernst, dass noch am gleichen Tag, noch am gleichen Abend eine Gefährderansprache angeordnet wird. Also 2 Beamte sollen bei Florian vorbeifahren und bei ihm eine Gefährderansprache durchführen.
Also man hat vielleicht noch gar nichts gemacht, keine Straftat begangen, aber es geht darum, diesen potenziellen Gefährder klarzumachen, man hat ihn im Auge quasi, ne?
Genau, also die Polizei will Florian G. in diesem Moment klar machen, dass sie ihm eine Straftat zutrauen. Und die beiden Beamten, die stehen dann also bei ihm in seinem Arbeitszimmer und sie machen ihm dann ganz sachlich klar, dass gegen ihn eine Anzeige vorliegt und was ihm vorgeworfen wird, das sagen sie ihm und sie vermitteln ihm dann, unternehmen Sie nichts, machen Sie nichts weiteres bis hierhin und nicht weiter. Und wie das Ganze abgelaufen ist, das wissen wir so genau aus den Ermittlungsakten, das wissen wir aus Zeugenaussagen von den beiden Beamten, die diese Gefährderansprache durchgeführt haben und das wissen wir auch durch ihre Aussagen später vor Gericht. Und die beiden haben dann gesagt, dass bei dieser Gefährderansprache, da sei Florian ganz sachlich gewesen, ziemlich zurückhaltend, verständnisvoll und er hat den beiden Beamten dann ganz ruhig und deutlich zu verstehen gegeben, dass von ihm keine Gefahr ausgeht. Also Florian G. hat dann sowas gesagt, ja, für mich ist das Ganze jetzt hier auch erledigt und ich werde nichts weiteres unternehmen. Mhm. Und damit war für die beiden Polizeibeamten das dann auch erledigt. Also in dieser Zeit der Trennung gibt es noch eine weitere Person, die eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das ist Stefanie, die beste Freundin von Juliane. Und die beiden führen eine unheimlich enge Freundschaft. Die kennen sich seit Kindertagen, sehen sich jeden Tag, schreiben den ganzen Tag. Und anscheinend mochte Florian Stefanie noch nie so richtig. Also er wollte sich nie mit denen treffen, wollte eigentlich auch nie so richtig, dass seine Frau Juliane so eng mit ihr befreundet ist. Genau zu diesem Zeitpunkt, als die beiden Beamten die Gefährderansprache bei Florian durchführen, geht die beste Freundin von Juliane zufällig mit ihrem Hund vor dem Haus spazieren. Florian steht mit dem Polizisten im ersten Stock vor einem Fenster und unten auf der Straße steht Juliane mit ihrer besten Freundin. Und Florian schildert die Situation dann so. Also er hat wohl wahrgenommen, dass diese beiden Frauen dann lauthals gelacht haben. Also diese beiden Frauen haben dann wohl darüber gelacht, dass Florian G. jetzt gerade diese Gefährdeansprache bekommt. Sie haben sich wohl darüber gefreut. So hat Florian G. zumindest die Situation wahrgenommen. Also so hat er die Situation gelesen und gedeutet. Und nachdem dann die beiden Polizeibeamten das Haus verlassen haben, hat dann wohl die beste Freundin seiner Frau, Stefanie K., lachend hochgewunken zu Florian an das Fenster. Und das war für Florian G. wohl ein ganz entscheidender Moment, weil er sich in diesem Moment gedacht hat, die beiden, die haben sich gegen mich verschworen. So zumindest hat Florian G. diese Situation später im Gericht geschildert. So hat er sie seiner Verteidigerin gegenüber geschildert und so hat er sie dem Psychologen gegenüber geschildert. Also er hatte in diesem Moment das Gefühl, jetzt werde ich alles verlieren, die haben die Polizei schon auf meinen Hals gehetzt, die haben es auf mich abgesehen, jetzt kann ich alles verlieren.
Was der Täter gedacht und gefühlt hat, das können wir deshalb beschreiben, weil er sich im Laufe des Prozesses eben auch ausführlich dazu geäußert hat. Diese Ängste, die Florian G. da schildert, sind sie denn überhaupt begründet?
Also bei der Bundeswehr, bei seinem Bundeswehrjob hätte das sicherlich erstmal keine Konsequenzen gehabt, weil eine Anzeige, also man kann ja, jeder kann jeden erstmal anzeigen, genau. Ne? Deshalb verliert man noch nicht seinen Job. Für seine Waffen, die er privat hatte, da wäre so eine Anzeige wegen Bedrohung sicherlich schon kritisch gewesen. Aber auch, ob er deshalb jetzt sein Haus verloren hätte, Sorgerecht oder Besuchsrecht für seinen Sohn, das ist unwahrscheinlich erstmal. Aber er hat dann in dem Moment anscheinend allerhand Verlustängste gehabt und es kam dann auch zu einem Streit zwischen den drei Personen, also zwischen Florian, seiner Frau Juliane und ihrer besten Freundin Stefanie. Und in diesem Moment ist Florian dann so wütend geworden, dass er sich selber verletzt hat. Er hat dann seinen Kopf gegen die Hauswand geschlagen. Und das verdeutlicht, glaube ich, ganz gut, wie wütend er war, wie viel Adrenalin er in dem Moment hatte, aber auch wie schlecht er eigentlich mit seinen eigenen Emotionen umgehen konnte. Ja, nur wenige Tage nach dieser Gefährderansprache ist es der 1. März 2024. Florian G. hat die letzten Nächte in seiner Kaserne geschlafen, war also nicht zu Hause. Und mitten in der Nacht beginnt er sich dann vorzubereiten. Also in der Kaserne füllt er seine Magazine mit Munition, er bereitet seine Waffe vor und er zieht sich eine private Kampfmontur an. Also eine Ausrüstung, die ja eigentlich aussieht fast wie eine Kampfausrüstung der Bundeswehr, aber es ist eben seine eigene private Ausrüstung. Mhm. Und dann fährt er mit seiner Waffe, seinem halbautomatischen Selbstladegewehr MR-308 von Heckler & Koch, mit dieser Waffe, einer Pistole und rund 200 Schuss Munition macht er sich dann mitten in der Nacht auf den Weg zu seinem ersten Ziel. Er hat sich für diese Nacht, auch wie in einem Bundeswehreinsatz, hat er sich sogenannte Primärziele ausgesucht und Sekundärziele. Seine sogenannten Primärziele, die er unbedingt töten wollte, das waren Nils und das war die beste Freundin seiner Frau, Stefanie. Und dann hat er noch Sekundärziele bestimmt, das waren zum Beispiel die Eltern von Nils. Deren Tod war kein Muss, aber falls sie ihn daran hindern würden, Nils zu töten, dann würde er also auch sie töten. Und gegen 3.20 Uhr ungefähr kommt er dann an dem Haus, in dem Nils mit seinen Eltern und seinem Sohn lebt. Er bricht dann dort ein durch ein Fenster und fängt an, Raum für Raum im Erdgeschoss abzugehen. Und als allererstes trifft er dann dort auf die schlafende Mutter von Nils und er tötet sie mit 2 Schüssen. Mhm. Von diesen Geräuschen ist in der Zwischenzeit dann auch Nils wach geworden. Er kommt die Treppe aus dem ersten Stockwerk runter. Florian sieht ihn und schießt ihn dann an. Und nachdem er ihn dann angeschossen hat, tötet Florian auch Nils. Und er verlässt dann sofort danach wieder das Haus und fährt nur wenige Minuten weiter in fast einen Nachbarort, Brokel, wo Stefanie, die beste Freundin seiner Frau, mit ihrer Tochter wohnt. Auch dort bricht er in das Haus ein durch das Badezimmerfenster. Und Stefanie ist wach geworden von all dem Lärm und fast reflexartig rennt sie von ihrem eigenen Schlafzimmer in das Kinderzimmer ihrer dreijährigen Tochter. Und sie nimmt dann ihre dreijährige Tochter Ronja schützend vor sich auf den Arm und sitzt auf dem Bett des Kinderzimmers. Und in dem Moment kommt Florian dann in dieses Kinderzimmer. Er sieht Stefanie und er eröffnet dann sofort das Feuer auf sie. Und auch sie wird dann getötet mit rund 14 Schuss, die sie und ihre Tochter Ronja treffen.
Was passiert danach?
Also für Florian war sein eigener ganz privater Einsatz war aus seiner Sicht erfolgreich. Und er fährt dann an den See, an dem er sich das allererste Mal auch mit seiner Frau getroffen hat. Und eigentlich möchte er sich in diesem Moment umbringen. Also er hatte diese Tat ursprünglich geplant als erweiterten Suizid. Er trinkt dann dort noch einige Bier und er schickt dann an Freunde, Familienmitglieder, Kameraden eigentlich sowas wie ein Bekennerschreiben. Also eine lange, lange Nachricht, in der er eigentlich den Opfern die Schuld an der Tat gibt. Da schreibt er dann sowas wie, ihr habt mich dazu getrieben, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wie kann man das einem Mann antun, der sein halbes Leben gelernt hat, Gewalt anzuwenden? Ihr werdet mit mir untergehen. Mhm. Und dann sitzt er also biertrinkend an diesem See und er merkt aber, ich kann mich nicht erschießen, ich kann mich nicht umbringen. Mhm. Und in dem Moment ruft ihn dann sein bester Freund an, auch ein sehr enger Kamerad, mit dem telefoniert er dann fast eine Stunde lang und dieser Freund überredet ihn dann, all seine Waffen dort abzulegen und sich zu stellen. Und das tut Florian dann auch. Wir sind jetzt also Woche für Woche da ins Landgericht Verden zum Prozess. Und dort will das Gericht rausfinden, was hat jetzt also bei Florian G. für den Auslöser gesorgt? Was ist verantwortlich? Ist es die Bundeswehrkarriere? Was ist es? Und vor allem vermutet das Gericht, dass die Antwort darauf in seiner Beziehung, in seiner Ehe liegt. Welche Rolle hat eigentlich seine Ehe zu Juliana, die Beziehung, gespielt? Und was dann passiert ist über die nächsten Wochen im Gericht, war wirklich erstaunlich. Denn auf einmal wurden stundenlang wurden WhatsApp-Protokolle verlesen zwischen Florian und Juliana, zwischen Juliana und ihrer besten Freundin. Und auf einmal hat sich im Gericht was verändert. Es haben sogar Angehörige gesagt und auch Beobachter, Freunde aus dem Umfeld von Juliana und Florian, dass sie der Meinung sind, dass eigentlich Juliane hätte mit auf der Anklagebank hätte sitzen müssen. Mhm. Auf einmal gab es fast eine weitere Schuldige, die da im Raum stand. Und das war auf einmal die Frau selber.
Puh. Das war FKM, der Tagesschau-Podcast mit Lea Struckmeier und Viktoria Kobmann. Der erste Teil dieser zweiteiligen Doppelfolge. Ne? Den zweiten Teil hören Sie dann morgen in der ARD-Infonacht oder wenn Sie ganz gespannt sind, dann ab 6 Uhr in der ARD-Audiothek. Und das hier gibt's auch in der ARD-Audiothek.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bosettis Woche ist das hier, der Extra-3-Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti.
Und die beschäftigt sich in der neuen Folge mit der Provokation der grünen Jugendchefin Jette Nietzart, die auf dem Weg in den Bundestag einen Pulli mit Aufschrift AKAP trug. Was bedeutet, alle Polizisten sind Bastarde.
Wenn du gerade auf dem Weg in den Bundestag bist und das dann auch noch irgendwie auf Insta teilst, ich finde es schon nicht so eine
richtig gute Aktion.
Auch ihr Gast, der Comedian und Moderator Aurel Merz, kritisiert das.
Aber ich bin dagegen, dass man immer diese komische Rotzlöffelpolitik an den Tag legt.
Das zweite Thema dieser neuen Folge ist die ausbleibende Empörung der populistischen Parteien auf die Messeattacke am Hamburger Hauptbahnhof.
Ich habe es gelesen und gedacht, ah ja, das wird jetzt das Thema der nächsten Tage bis Wochen werden. Je nachdem, ne, wer diesen Messerangriff verübt hat. Und dann kam aber, sie ist Deutsche und es ist eine Frau. Und dann dachte ich, ah nee, okay, dann wird es kein Thema.
Aber es ist natürlich so, dass diese ganzen Meinungsmachungsmaschinerien dann natürlich nicht den Treibstoff bekommen, den sie brauchen, um daraus das zu machen, was sie machen wollen.
Extra 3, Bosettis Woche. Der Podcast mit Satirikerin und Krimi-Preisträgerin Sarah Bosetti. Ab sofort mit einer neuen Folge mit dem Titel Populistenhandwerk und Rotzlöffelpolitik in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Ronald Lessig. Der Kreml hat das erneute Telefonat zwischen dem russischen Präsidenten Putin und US-Präsident Trump als produktiv bewertet. Es sei in dem Gespräch auch um die ukrainischen Drohangriffe auf russische Militärstützpunkte am Wochenende gegangen, so Putins Berater. Aus der Nachrichtenredaktion Marei Beermann.
Darauf müsse es eine deutliche Reaktion geben, hieß es in Moskau weiter. Laut Kreml telefonierte Putin auch mit Papst Leo wegen des Ukraine-Kriegs. Putin habe darin gesagt, er wolle Frieden mit diplomatischen Mitteln erreichen, sprach aber auch vom, so wörtlich, Regime in Kiew, das auf eine Eskalation des Konflikts setze. US-Präsident Trump betonte nach seinem Telefonat mit dem Kreml-Chef, dass er keine Chance auf eine sofortige Lösung sehe. Es sei ein gutes Gespräch gewesen, aber keines, das zu einem sofortigen Frieden in der Ukraine führe.
US-Präsident Trump hat Menschen aus 12 Ländern mit einer Einreisesperre belegt. Die Verordnung des Präsidenten trifft vor allem instabile Staaten oder Bürgerkriegsregionen, darunter Afghanistan, Libyen, Jemen, Haiti und Myanmar. Auch der Iran steht auf der Liste. Der Präsident wolle die US-Bürger so vor ausländischen Terroristen schützen, hieß es aus dem Weißen Haus. Die Einreise in die USA ist den Menschen aus den betroffenen Staaten von kommenden Montag an verboten. Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf mit verschiedenen Maßnahmen zur Unterstützung der deutschen Wirtschaft verabschiedet. Die Pläne von Bundesfinanzminister Klingbeil sehen Steuererleichterungen für viele Unternehmen vor. Aus Berlin Dagmar Pepping.
Firmen sollen Steuererleichterungen erhalten, wenn sie investieren, beispielsweise neue Maschinen kaufen. Dann sind Superabschreibungen von bis zu 30% möglich. Die Regelung gilt für 3 Jahre, ab jetzt bis einschließlich 2027. Impulse für die schwächelnde Wirtschaft soll auch der zweite Teil des milliardenschweren Paketes bringen. Die Regierung will die Körperschaftssteuer schrittweise senken, und zwar ab dem Jahr 2028 von jetzt 15% auf nur noch 10% im Jahr 2032.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat den Einzug ins Finale der Nations League verpasst. Das Team von Bundestrainer Nagelsmann unterlag Portugal in München mit 1:2. Deutschland trifft nun im Spiel um Platz 3 am Sonntag.